Wir feiern heute miteinander das Abendmahl und wir wollen die Gelegenheit nutzen, um auch mal von Wort Gottes her das Abendmahl ein Stück weit wieder miteinander zu beleuchten. Jesus hat das Abendmahl ja seinen Jüngern gegeben und auch seiner Gemeinde anvertraut. Aber die große Frage ist, wozu? Wozu hat uns Jesus Christus das Abendmahl gegeben? Ich möchte mir behelfen mit einem Zitat von Martin Luther, weil ich meine, dass er es schon zu seiner Zeit auf den Punkt gebracht hat. Und wir wollen es hier miteinander lesen. Martin Luther schreibt, das Abendmahl ist uns, also seinen Kindern, uns der Gemeinde, gegeben als eine Speise und Wegzehrung, dass sich der Glaube erhole und stärke, dass er im Kampf nicht zurückfalle, dass unser Vertrauen in Jesus immer stärker und stärker werde. Ich möchte noch mal lesen, damit es sich auch noch mal setzen kann bei uns. Das Abendmahl ist uns gegeben, von Gott gegeben, als eine Speise. Und so wie wir täglich für unseren Körper Speise brauchen, damit wir leben können, so brauchen wir für unser geistliches Leben auch Speise. Speise aus dem Wort Gottes, aber Martin Luther würde sagen, auch das Abendmahl ist uns eine geistliche Speise, die wir brauchen, immer wieder. Und eine Wegzehrung. Ihr Lieben, wisst ihr, wie die ersten Christen genannt wurden? Sie wurden genannt, die, die des Weges sind. Die, die des Weges mit Jesus sind. Die, die des Weges in die Ewigkeit bei Gott sind. Und wenn man so auf diesem Weg ist, mit Jesus und in die Ewigkeit hinein, dann zehrt das auch ganz schön an einem. Und dann braucht man Wegzehrung. Und wozu ist uns das Abendmahl als Speise und als Wegzehrung auf dem Weg mit Jesus gegeben? Martin Luther würde sagen, 4 Absichten oder Zwecke, warum wir das Abendmahl haben. Erstens, dass der Glaube sich erhole. Wäre das gerade so etwas, was du sagst, das würde mir gut tun. Wenn mein Glaube sich mal erholen dürfte, wenn ich mal die Augen schließen dürfte und einfach in der Gegenwart Gottes eintauchen darf und genießen darf, in diesem Vergebungsbund Gottes leben zu dürfen. Und wenn ich diese Woche hingefallen bin, weil ich wieder von einer bestimmten Schuld oder auf einem Gewohnheitsverhalten, einem Sündigen nicht losgeworden bin, zu wissen, ich bin im Vergebungsbund Gottes gefallen. Ich bin nicht aus diesem Bund herausgefallen. Ich bin lediglich in diesem Bund hingefallen. Und ich möchte mich einmal so glaubensmäßig wieder erholen und sagen, Herr, danke, dass du mir immer wieder das Gleiche vergibst und dass du zu mir stehst. Im Abendmahl darf sich der Glaube ein Stück weit erholen. Er darf sich aber auch stärken. Jesus weiß, wie angefochten unser Glaube ist. Er hat schon zum Petrus gesagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, nicht erlischt. Es gibt Situationen, wo wir unseres Glaubens nicht mehr sicher sind. Im Abendmahl darf sich dein Glaube stärken. Und dass er im Kampf nicht zurückfalle. Ich weiß nicht, mit welchen Anfechtungen du vielleicht momentan zu tun hast in deinem Glaubensleben. Aber im Abendmahl möchte Gott dich in diesem Kampf ganz neu stärken. Und dass das Vertrauen, und das ist das Zentrale, dass der Glaube, das Vertrauen in Jesus, ist etwas Dynamisches, nichts Festes. Der Glaube unterlebt ja Schwankungen, so wie jede Beziehung, jede Vertrauensbeziehung Schwankungen kennt. Und im Abendmahl soll das immer wieder gestärkt werden und stärker werden. Wenn wir also nachher das Brot empfangen und aus dem Kelch trinken, dann soll dein Glaube an Jesus Christus gestärkt werden und das Miteinander untereinander gefestigt werden. Das will Jesus seinen Jüngern und uns schenken. Frage, wie können wir aber einer Art Routine entgehen? Vorhin bei dir, Pascal, schon so ein bisschen angeklungen, nicht? Man nimmt am Abendmahl dran teil, ohne innerlich groß bewegt zu sein. Man macht es einfach so mit, weil man mitschwimmt in der Gemeinde. Wie können wir beim Abendmahl einer Flucht begegnen, die wir immer wieder bei uns feststellen, weil wir vielleicht meinen, ich bin nicht heilig genug, um am Abendmahl dran teilzunehmen. Oder aber ich weiß, ich müsste bestimmte Dinge regeln oder klären, bevor ich am Abendmahl dran teilnehmen könnte. Und so bin ich ständig auf der Flucht, wenn es ums Abendmahl geht. Was könnten wir tun, wenn eine Art Gleichgültigkeit bei uns Einzug gehalten hat? Im Grunde ist es egal, wie oft, wann, wer, wie beim Abendmahl dran teilnimmt. Ihr Lieben, ich glaube, das Abendmahl soll einen Unterschied ausmachen. All die Geschenke, die Gott uns gibt, sei es die Bibel, sei es die Taufe, sei es das Abendmahl, sei es der Heilige Geist, sei es die Gaben, sei es die Liebe Gottes, sollen den Unterschied ausmachen in unserem Christsein. Und deshalb, wie können wir stattdessen neue Freude gewinnen, eine neue Sehnsucht gewinnen, neu erleben, was Martin Luther hier schon vor vielen, vielen Jahren oder 500 Jahren geschrieben hat. Dass der Glaube sich erhole, dass dein Glaube sich stärke heute Morgen, dass das Vertrauen in Jesus bei dir neu gefestigt wird. Ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen einmal Blickrichtungen auf das Abendmahl einnehmen. Worauf sollten wir denn schauen, worauf sollten wir blicken, wenn es um das Abendmahl geht? Und das soll heute Morgen das Thema sein. Und ich will uns einmal einige biblische Blickrichtungen näher bringen. Und die sind alle aus dem ersten Korintherbrief entnommen. Alle aus dem Kapitel 10 und 11. Denn dort musste Paulus einiges richten und den Blick, die Perspektive auf das Abendmahl bei den korinthischen Christen neu ordnen. Und das gibt uns die Gelegenheit, dass wir da auch mal hinschauen können und reinschauen können. Die erste Blickrichtung, die wir feststellen können, ist, ich denke, die ist uns den meisten bekannt. Wir schauen zurück im Glauben. Paulus schreibt, so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Das Abendmahl hat etwas zu verkünden. Das Abendmahl hat etwas zu sagen. Das Abendmahl hat etwas weiterzugeben. Was hat es weiterzugeben? Ich glaube, es nimmt Bezug auf einen der schrecklichsten Tage der Menschheitsgeschichte schlechthin. Damals, ich weiß nicht, im April 30 oder 33 nach Christus, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, grausam am Kreuz gestorben ist. Gut, es sind viele Menschen damals auch gekreuzigt worden. Aber die Römer hatten drei Worte. Und wenn die gefallen sind, dann wusste man, jetzt steht das Grausamste bevor, was das Leben bieten kann. Ibis ad crucem. Du gehst ans Kreuz. Du gehst ans Kreuz. Und die Todesstrafe durch Kreuzigung war so grausam, dass wer römischer Staatsbürger war, diese nicht empfangen dürfen, kann man fast nicht sagen, aber wusste, dass er sie nicht bekommen würde. Nur die anderen haben es bekommen. Der grausamste Tag der Menschheitsgeschichte. Aber zugleich, ihr Lieben, ist das auch einer der herrlichsten Tage in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Nicht nur einer der grausamsten, sondern einer der herrlichsten Tage, die Gott geschrieben hat mit uns Menschen. Denn der Sohn Gottes stirbt für dich und für mich. Er stirbt nicht grundlos, er stirbt nicht zwecklos. Er hat mit deinen und meinen Sünden abgerechnet. Und noch viel besser, er rechnet sie uns nicht mehr zu. Er rechnet dir deine Sünden nicht mehr zu. Der Schuldbrief, der dich angeklagt hat, wo all deine Sünden drauf standen, wurde ans Kreuz genagelt und dort beseitigt. Ihr Lieben, es kommt alle, für uns alle einmal der Tag, an dem wir einmal vor dem heiligen und gerechten Gott stehen werden. Und dann müssen wir uns, jeder von uns, für unser Leben, wie wir es gelebt haben, vor diesem heiligen und gerechten Gott verantworten. Und vielleicht fragt Gott uns dann, magst du mir mal erklären, warum ich dich, gerade dich, in den Himmel, in die Herrlichkeitswelt Gottes einlassen sollte? Bring mal die Gründe vor, warum ich dich in den Himmel einlassen sollte. Was würde ich da antworten? Was würdest du antworten? Wohl dem, der dann nicht händeringend nach Antworten suchen muss, so nach dem Motto, ja, doch, ja, nee, ich war doch ein ganz anständiger Mensch und ja, natürlich, klar, da waren noch ein paar dunkle Jahre dabei und manches nicht so schön, okay. Das, aber im Großen und Ganzen war ich doch edel, hilfreich und mehr oder weniger gut. Und einige Wohltaten kann ich mir doch auch zuschreiben lassen. Wohl dem, der nicht händeringend nach so etwas suchen muss, weil das wird vor Gott keinen Bestand haben. Wohl dem, der mit seinen Händen auf das Kreuz zeigen kann und einfach sagen kann, er ist der Grund, warum du, Gott, mich in den Himmel einlassen darfst. Weil er ist mein Heiland. Er ist der Vergeber meiner Sünden. Er ist der, der mir das ewige Leben garantiert hat. Nur er, nicht ich, nur er, ist der Garant dafür, dass du, lieber Vater, mich als dein Kind in den Himmel lässt. Er ist der Weg und die Tür zur ewigen Gottesnähe. Und jede Abendmahlsfeier will uns das neu ins Gedächtnis rufen, wer Jesus ist und was er für dich und für mich getan hat. Ich möchte uns ein altes Lied nahebringen vom Liederdichter Zinzendorf. Man singt es heute kaum mehr, aber die Älteren unter uns, die singen es. Und dieses Lied hat diesen Text, ich lese uns mal drei Strophen. Die erste Strophe heißt Christi Blut und Gerechtigkeit. Kennt noch jemand dieses Lied? Ah, doch, ja, ich wusste, die Älteren, da gehen die Hände hoch. Christi Blut und Gerechtigkeit. Also, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und die Gerechtigkeit, die er vor Gott gewirkt hat, weil er für uns gestorben hat. Christi Blut und Gerechtigkeit, sagt Zinzendorf, das ist mein Schmuck und das ist mein Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und dann dichtet er weiter, ich glaub an Jesu, welcher spricht, wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Gottlob, ich bin schon frei gemacht und meine Schuld ist weggebracht. Darum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden Rot. Kannst du das ebenso mit heutigen Worten bekennen oder aus dir heraus sagen? Wenn ja, dann stärke dich nachher in dieser Gewissheit beim Abendmahl. Aber wenn du dir da unsicher bist oder es nicht sagen kannst, dann wünsche ich dir, dass du das einmal mit deinem Herrn, mit Jesus, mit Gott besprichst, als deinem Schöpfer. Dass du ihm mal Mut findest, ihm dein Leben hinzuhalten. Ihm zu sagen, was dich alles verletzt und enttäuscht hat im Leben. Was dir alles zu schaffen macht, was dir alles an Schuld auf dem Herzen liegt. Und dass du vielleicht sagst, Herr, ich kenne dich noch nicht so gut. Ich bin heute irgendwie einfach hier, weil ich irgendwo Sehnsucht habe, in meinem Leben weiterzukommen. Aber ich möchte anfangen, mal das Leben mit dir gemeinsam zu gehen. Ich möchte mal anfangen, dir zu vertrauen. Ein Kind Gottes zu werden. Wie gesagt, beim Abendmahl schauen wir zurück auf einen grausamen Tag, aber auf einen herrlichen Tag für den, der Jesus Christus annimmt. Aber es gibt die zweite Blickrichtung, die Paulus hier noch in diesem Vers gleich mit anspricht. Wir schauen voraus in Hoffnung. Dieser Vers geht ja noch weiter. Paulus schreibt also, so oft ihr von diesem Brot esst und dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Und dann drei kleine Worte in der deutschen Übersetzung, bis er kommt. Das heißt, beim Abendmahl ist es so, wir gedenken zwar des Todes Jesu, aber wir gedenken nicht eines großen Toten. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ob wir eines Todes gedenken, den jemand erlitten hat, oder ob wir eines Toten gedenken. Wir gedenken als Kinder Gottes, als Gemeinde, eines großartigen Todes, den Jesus für uns bewirkt hat. Aber wir gedenken nicht an einen großen Toten. Abendmahl ist keine Totengedächtnisfeier. Wenn Paulus hier schreibt, bis er kommt, impliziert er schon, dass Jesus lebt, sonst könnte er nicht wiederkommen. Das ist hier schon impliziert, dass wir es beim Abendmahl mit dem auferstandenen, erhöhten Jesus Christus zu tun haben. Und Jesus sagte bereits beim ersten Abendmahl zu seinen Jüngern, merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Hier impliziert er schon die Überwindung seines eigenen Todes in das neue Leben hinein. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich, dass das Verhältnis zwischen Zurückschauen und nach vorne schauen genau in meinem Leben oft genau dem entspricht, der Anzahl der Worte hier. Nach vorne schauen sind drei Worte und ich weiß gar nicht, wie viel es sind, könnt ihr selber zählen, aber eine Unmenge mehr Worte, die Paulus hier verwendet, um nach hinten zu schauen, nicht? Und so ist es oftmals. Aber wann habt ihr das letzte Mal beim Abendmahl nach vorne geschaut? An die Wiederkunft Jesu Christi gedacht. Euch gefreut, dass wir das Abendmahl einmal in seiner Gegenwart, in der Herrlichkeit mit ihm als Auferstandenen und Erhöhtem feiern werden. Ihr Lieben, das müssen wir vielleicht wieder ins Blickfeld bekommen, auch ins Herz bekommen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und von dort erwarten wir als Kinder Gottes Jesus als Retter. So schauen wir also auf der einen Seite zurück auf einen grausamen, aber heilsbringenden Sterben Jesu, auf der anderen Seite in die Zukunft hinein, auf die Wiederkunft Jesu. Aber wir schauen auch noch drittens dankbar nach oben. Das ist Paulus auch noch wichtig, wenn er das ordnet in der korinthischen Gemeinde. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Ihr Lieben, jede Gemeinde hat so ihre Duftnote. So, die strahlt so etwas nach außen, so ein Duft, den andere wahrnehmen und vielleicht auch sagen können. Was meint ihr, was wäre der Duft unserer Gemeinde, FEG Heidelberg? Da können wir drüber nachdenken, ihr könnt auch mal drüber miteinander ins Gespräch kommen. Ich kann euch nur sagen, der Duft der Gemeinde in Korinth war alles andere als wohlriechend. Das war keine dankbare Gemeinde. Ganz im Gegenteil, ihr wisst es, die waren heillos zerstritten, zersplittert. Neid, Missgunst, Grüppchenbildung, große Rücksichtnahme. Jeder war auf sich selbst bezogen und gleichzeitig waren sie angezogen von großen charismatischen Erscheinungen und Gaben. Das hat sie ausgemacht. Das war ihr Ruf, das war ihre Duftmarke, die sie gesetzt haben. Und als diese Duftmarke bei Paulus angekommen ist, da wusste er, das kann so nicht gehen. Sie verlieren die Duftmarke Jesu Christi. Wie ist das möglich, dass man dahin kommt, wo Korinth hingekommen ist? Ich habe gemerkt, bei meiner ersten Notiz habe ich reingeschrieben, ich weiß es nicht. Dann habe ich nochmal näher nachgedacht und habe gedacht, nee, ich weiß was. Und zwar, ich glaube, möglich wird das, wenn die Liebe Christi entschwindet. Wenn die Liebe Christi in meinem Kopf verschwindet, wenn die Liebe Christi sich verflüchtet in meinem Herzen, und wenn die Liebe Christi nicht mehr der Motor ist für das, was meine Hände tun, was mein Mund sagt und was meine Füße tun. Und wenn die Liebe Christi sich so schleichend davon macht, aus meinem Leben, aus meinem Glaubensleben, aus eurem Leben, dann passieren andere Dinge. Dann kann es zu solchen Entwicklungen kommen wie in Korinth. Wenn die Liebe Christi entschwindet. Und die Liebe Christi ist ja das Kennzeichen der Jünger Jesu. Lasst uns das Abendmahl wieder neu wahrnehmen als ein Dank Gott gegenüber. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott wirklich verrückt ist. Ja, wirklich im positiven Sinne verrückt ist. Was meine ich damit? Weil er verrückt ist, weil er die Maßstäbe dieser Welt verrückt oder wieder zurechtdrückt, wie es eigentlich sein sollte. Gott gibt diese Welt nicht auf. Ist doch verrückt, oder? Dass Gott diese Welt nicht aufgibt. Die ihn nicht sucht, die ihn nicht will, die immer mit ihm im Clinch liegt, die meint, ihn nicht zu brauchen. Und Gott gibt die Welt nicht auf. Und dann noch viel pointierter, Gott gibt dich und mich nicht auf. Ich weiß, ich stehe manchmal in der Gefahr, Menschen aufzugeben. Manchmal sogar einen Mensch, den ich liebe oder wertgeschätzt habe. Wenn Gott dann sagen würde, du, den schicke ich auf den Mond, dann würde ich sagen, Herr, meinen Segen hast du. Aber Gott tut das nicht. Gott gibt keinen von uns auf. Ist verrückt, oder? So groß, so tief ist seine Liebe. Und das sollte uns wieder in Dankbarkeit führen. Danke, Herr, dass du mich nicht aufgibst. Danke, dass du mich trägst und nachgehst, ansprichst und mir vergibst. Und jetzt noch eine vierte Blickrichtung. Wir schauen nach innen. Der Mensch aber prüfe sich selbst, schreibt Paulus dann in Korinther, Brief Kapitel 11, und so esse er dann von diesem Brot und aus diesem Kelch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich sag's mal. Ich glaube, dass wir beim Abendmahl auch heiligen Boden betreten. Ich möchte das Abendmahl nicht überheilig wissen. Ich glaube, da kann man auch verkehrt liegen. Aber ich glaube schon, dass wir in einer gewissen Weise heiligen Boden betreten, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Und in Korinth wurde dieser Boden des Abendmahls, darf ich so sagen, entheiligt. Durch Lieblosigkeit untereinander. Indem man die Heilstatsache Jesu, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass wir alle begnadigte Sünder sind, dass man das irgendwie verloren hat. Dass das nicht mehr so wichtig war. Andere Dinge standen im Vordergrund. Und wo die Liebe fehlt, wird nicht mehr vergeben. Sie haben den Blick verloren, was es Jesus gekostet hat, wegen meiner Sünde als Sohn Gottes sterben zu müssen. Die Korinther konnten das wohl. So einfach so leichtfertig mit Sünde in ihrem Leben umgehen und trotzdem das Abendmahl feiern. Die Korinther haben das irgendwie hinbekommen. Und Paulus hat gesagt, so geht's nicht. Ihr Lieben, so geht es nicht. Ein jeder muss sich bei euch mal wieder selbst prüfen, wie seine Beziehung zu Jesus Christus ist und wie seine Beziehung zu den Geschwistern in der Gemeinde ist. Daher schreibt er an jeder, aber prüfe sich selbst. Sünde hat ganz viel mit Beziehungsschäden zu tun. Überleg das mal, dann wird Sünde aktuell. Überall da, wo ein Beziehungsschaden angerichtet wird, steckt Sünde mit drin. Ist es Auswirkung der Sünde? Ist es Sünde vielleicht selbst? Beziehungsschäden. Zeichen der Vergebung setzen. Ein kleines Video dazu. Beziehungsschäden, vielfältiger Art. Dagegen ein Zeichen der Vergebung setzen. Und ich glaube, weil wir auch in der Gefahr stehen, und da sehe ich mich auch in der Gefahr, den Boden des Abendmahls durch Beziehungsschäden, die wir beibehalten, zu entheiligen. Ich glaube, deshalb ist es so wichtig, was Paulus hier schreibt. Ein jeder prüfe sich aber selbst. Und Jesus hat selbst in der Bergpredigt gesagt, wenn du merkst, dass dein Bruder, deine Schwester etwas gegen dich hat, dann mach dich auf. Warte nicht, bis der andere kommt. Mach du dich auf. Geh hin. Lass deine Opfergabe am Altar niederliegen. Besuch nicht den Gottesdienst. Besuch nicht den Gottesdienst Sonntagmorgen, sondern geh dann sonntagsmorgen zu deinem Bruder hin, zu deiner Schwester hin und feiert. Sprecht euch aus, vergebt einander. Dann feiert ihr einen wahren, einen echten, einen guten Gottesdienst. Sagt Jesus schon, nicht? In der Bergpredigt. Es ist manchmal nicht so einfach mit der Vergebung. Wir haben deshalb diese kleinen Heftchen besorgt. Ihr könnt sie hinten mitnehmen. Vergebung lernen, die Kunst innerlich frei zu werden oder Vergebung, Impulse für ein freies Leben. Wer möchte, kann sich einfach damit eindecken und sich in der Gegenwart Gottes damit beschäftigen. Herr, wie kann ich hier gesunden und wie können unsere Beziehung gesunden zum Thema Vergebung? Das Ziel, das möchte ich noch sagen, das Ziel einer Abendmahlsfeier ist nicht, dass man ausgeladen wird. Auch nicht bei diesem Punkt, an jeder prüfe sich aber selbst. Sondern das Ziel jeder Abendmahlsfeier ist, dass ich mein Leben vor Gott neu ordne. Und dass das Abendmahl mich darin erinnert, ich habe die Chance dazu, weil Jesus für mich gestorben ist. Es ist die Chance, das Leben in der Gegenwart Jesu neu zu ordnen. Und Jesus sagt, mit Sehnsucht sehne ich mich danach, dieses Mahl mit dir zu feiern. Und wenn ihr mal diesen Satz auf dem Hintergrund lest, auf wie die Jünger miteinander unterwegs waren zu der Zeit, da waren Beziehungsschäden ohne Ende im Jüngerkreis beim ersten Abendmahl. Und Jesus sagt, ich habe Sehnsucht mit euch dieses Mal zu feiern. Das Ziel ist immer die Einladung, um das Leben neu zu ordnen. Ein letzter Gedanke noch, wir schauen uns um in Liebe, das wäre die fünfte Blickrichtung. Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib. weil wir alle an einem Brot teilhaben. Wir schauen uns um in Liebe, weil wir in Gemeinschaft leben miteinander. Wenn ihr vorne beim Abendmahl steht, dann stehen wir entweder hier so im Kreis, da noch im Kreis, hinten stehen wir im Kreis zusammen. Auf was schaut ihr, wenn ihr so im Kreis miteinander steht? Ich möchte ehrlich mal was bekennen. Also früher, wenn man dann so im Kreis steht und man bekommt ein Brot, ein Stück Brot und man bekommt auch den Wein zu trinken und dann steht man ja so andächtig im Kreis und dann weiß man gar nicht, wo schaut man denn so hin? Da schaut man meistens so auf den Boden oder man schließt die Augen oder man guckt dann so in die Runde und da habe ich gemerkt, ich schaue eigentlich immer auf die Schuhe. Ich schaue immer auf die Schuhe und fange an zu überlegen, zu welcher Person könnten diese Schuhe gehören. Na. Sehr unheilig, nicht beim Abendmahl. Aber es gibt auch profane Momente beim Abendmahl. Aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht das Gelbe vom Ei, dass ich die Schuhe kennenlerne meiner Geschwister. Jetzt versuche ich, innerlich zu schauen oder im Kreis hineinzuschauen und zu sagen, ich stehe hier mit Menschen zusammen, zu denen Gott ein Ja gesagt hat. So wie Gott zu mir ein Ja gesagt hat, so hat Gott zu meinen Brüdern und Schwestern, die jetzt nachher auch bei mir stehen, ein Ja gesagt. Und noch was anderes. Sie selbst haben ein Ja zu einem Leben mit Jesus Christus gesagt. Deshalb sind wir Brüder und deshalb sind wir Schwestern miteinander. Deshalb haben wir Gemeinschaft, deshalb gehören wir zu dem einen Leib. Und deshalb ist es wie ein Brot, an dem wir teilhaben. Ein Leib, an dem jeder wichtig und wertvoll ist. Und wir sind alle gleich erlösungsbedürftig. Da steht keiner auf einer höheren Stufe beim Abendmahl. Wir stehen alle auf unseren Schuhen, nicht? Auf gleicher Höhe. Wir sind alle gleich erlösungsbedürftig. Und wir sind alle nichts anderes als begnadigte Sünder. Jeder von uns. Einheit, Gemeinschaft. Wir schauen uns um in Liebe. Wir sehen uns in der Liebe. Und mir hoffe ich, dass wir Jesus Christus sehen in der Liebe, der Herr und Mittelpunkt, Gastgeber und Segensgeber. Martin Luther hat also gesagt, das Abendmahl ist uns gegeben, und damit komme ich zum Schluss, als eine Speise, als Wegzehrung, dass sich der Glaube erhole und stärke, dass er im Kampf nicht zurückfalle und dass unser Vertrauen in Jesus immer stärker und stärker werde. Hier nochmal gebündelt die 5 Blickrichtungen. Und ich bete und hoffe, dass ein oder zwei Blickrichtungen, die ich heute Morgen durch den Geist Gottes angesprochen habe, dann geh dem nach und lebe es. Kann es die Blickrichtung sein, zurückzuschauen? Das Abendmahl verkündigt den Tod Jesu. Danke, Herr, dass du für mich gestorben bist. Ich falle nur in deinen Vergebungsbund hin, darf da wieder aufstehen, ich falle nicht heraus. Ist es der Blick voraus in Hoffnung? Danke, Herr, dass du wiederkommen wirst. Ist es der Blick dankbar nach oben? Herr, ich möchte dir ganz neu danken, wer du für mich bist. Ist es der Blick nach innen? Oh ja, Herr, danke, dass ich mich mal wieder selbst prüfen darf und ich merke, ich sollte es tun. Und ich will es heute Morgen machen. Mit über Vergebung nachdenken. Oder ist es der Blick zu uns, zum Zueinander, zum Miteinander in Liebe? Wir sind ein Leib, ein Brot. Alle gleich wertvoll, alle gleich bedürftig. Gott segne sein Wort an jedem Herzen. Jetzt singen wir noch ein Lied, das uns die Größe Jesu am Kreuz deutlich macht. Und dann feiern wir miteinander als fröhliche Kinder das Abendmahl. Amen.